Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nie aufhören zu träumen. Denn wenn ich den richtigen Traum habe, der mich wirklich anfeuert, dann werde ich auch in das Tun kommen, um diesen Traum annähernd zu erfüllen.
Hallo und willkommen zu Life Actually, dem Podcast über das Leben. Tatsächlich. Ja, hallo zusammen. Nachdem die Menschheit sich schon mittlerweile viele Jahrtausende vor sich hin entwickelt hat und vor sich hin evolutioniert hat sozusagen, gibt es gerade in den letzten Jahrzehnten immer häufiger die Abkehr von diesem typischen Frauen sind Sammler und Männer sind Jägerbild. Und inzwischen gibt es zum Glück sehr viele erfolgreiche Frauen in höheren Positionen. Zwar immer noch zu wenige, aber so langsam wird es was. Und inzwischen sind sogar einige Frauen Hauptverdiener und die typische Männerrolle verändert sich. Und ebenso erlauben sich immer mehr Männer heutzutage Emotionen und Gefühle zu zeigen und ihren eigenen spirituellen Weg zu gehen. Und was wir heute mal klären wollen, wie kommen Männer eigentlich damit klar? Finden sie das toll oder komisch? Bricht für sie eine Welt zusammen oder entsteht vielleicht eine ganz neue? Das sind so ein paar Fragen, die ich heute gerne mit einem wunderbaren Freund reden möchte. Herzlich willkommen, Vijay.
Hallo, servus. Ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass du dabei bist. Und bevor wir so richtig starten, magst du uns vielleicht ein paar Worte zu dir erzählen. Wer bist du? Wo kommst du her?
Ja, also Vijay ist mein Sanskrit-Name. Den Namen bekomme ich oder habe ich aus einem Ashram in Indien bekommen. Und ich selbst bin aber kein Inder. Ich bin Österreicher und ich lebe ganz in der Nähe von Wien, also am Stadtrand von Wien, in einer kleinen Ortschaft in Langinzersdorf. Und ja, ich bin jetzt 55 Jahre alt und ich glaube, das ist auch ein gutes Alter, um über das Frauenbild als Mann zu reden, weil man da schon einiges an Erfahrung hat sammeln können. Ja, und ich bin sehr, sehr gespannt, lieber Jens, was du mich fragen willst.
Ja, wir fragen uns sicherlich auch gegenseitig. Du hast mir gestern gesagt, in der Vorbesprechung, du kannst mich alles fragen. Du hast die Gelegenheit, alles zu fragen. So, das nutze ich natürlich schamlos aus. Ja, nein, natürlich nicht.
Mach's.
Aber
mach's
normalerweise, ich mache immer so eine Warm-up-Frage. Vielleicht mache ich diesmal auch ein, zwei mehr. Mal schauen. Wir werden okay. Mal sehen. Und zwar, Frage 1. Da wir ja über Evolution reden und Frauen- und Männerbilder in der heutigen Zeit. Die Frage an dich, wenn du für ein Wochenende eine Zeitmaschine hättest, wohin oder besser gesagt, wann würdest du reisen? Wohin oder zu welchem Zeitpunkt?
Frag mich diese Frage jetzt noch einmal, bitte.
Ja, wenn du für ein Wochenende eine Zeitmaschine hättest,
Zeitmaschine, jetzt habe ich es verstanden.
Wohin würdest du reisen?
Wenn ich für ein Wochenende eine Zeitmaschine hätte. Das ist jetzt wirklich eine gute Frage, weil mich würden die Dinosaurier interessieren.
Naja.
Also ich würde, wenn, dann oder zum Urknall. Den Urknall, der würde mich wirklich interessieren. Also, weil da hat ja alles begonnen. Und wir sind ja noch immer genau in diesem Prozess des Urknalls ja noch immer drinnen. Denn alles, was mit dem Urknall entstanden ist, hat sich weiterentwickelt. Eben die Evolution, von der du gesprochen hast. Also mich würde dieser Urknall interessieren, und vor allem dieser Moment, bevor der Knall passiert ist. Also eigentlich vor dem Urknall. Ich würde 1,5 Tage vor dem Urknall und dann 1,5 Tage nach dem Urknall oder so erleben wollen.
Und dich dann quasi mit Popcorn in deine Zeitmaschine setzen und das ganze Spektakel dann mal beobachten. Ne?
Richtig, genau.
Ja.
Zu wissen, zu erleben, was damit auf sich hat, obwohl rein, wenn ich jetzt nur so nachdenke, was sehe ich? Einen riesengroßen Blitz, sonst nichts, ja, aber ich weiß nicht, mich würde das interessieren.
Ich finde das sehr spannend, die Frage, weil für mich auch die Frage ist beim Urknall, wie lange hat der eigentlich gedauert? Na, war das jetzt eine relativ kompakte und schnelle Sache? Also es hat sich ja irgendwo verdichtet alles und irgendwann gab es dann den Big Bang. Aber ist das wirklich eine Sache, die jetzt wie ein Feuerwerk einmal böllert und dann zu Ende ist? Ich habe mich da nie irgendwo mit befasst, was da, ja, man hört immer, es ist, also was passiert ist, aber wie lange hat das eigentlich gedauert, bis dann wirklich dieses Event vorbei, oder dass das vorbei war, aber bis zumindest so eine feste Kugel entstanden ist, ne?
Ja, genau. Und eigentlich war das ja der allererste Orgasmus.
Ja, genau.
Wenn man es genau nimmt, war das der allererste Orgasmus im Universum.
Ja, das stimmt.
Aus dem alles geboren wurde. Und ja, also ich meine, was gibt Schöneres, beim allerersten Orgasmus dabei zu sein?
Das stimmt. So habe ich das noch nie betrachtet. Das ist großartig. Ja, ich habe mich auch gefragt, als ich mir die Frage überlegt habe, wenn du ein Wochenende eine Zeitmaschine hast, theoretisch ist das Wochenende ja nie zu Ende, weil du kannst ja immer wieder zurück an den Anfang reisen. Ne? Also
richtig.
Aber theoretisch, wenn jetzt die Zeit weiterlaufen würde, ne? Und du hättest ein Wochenende Zeit, ja genau. Sehr spannend auf jeden Fall. Ja, ich habe überlegt, ich wollte gar nicht so weit zurück. Ich wollte immer gerne mal so die 20er, 30er Jahre in Chicago erleben.
Aha.
Ich mag total diese Swing-Zeit, diese Mode, dieses Verrückte, die Mafia und das
Al Capone.
Ja, genau. Ja, gut. Dann stelle ich dir noch eine Frage.
Ja, bitte.
Und zwar, was wolltest du als Kind werden, wenn du mal groß und erwachsen bist?
Als Kind wollte ich Pilot werden, Cowboy werden. Ich kann mich jetzt noch an meine allererste, an meinen Coltgürtel erinnern, den ich zu Weihnachten bekommen hatte. Da war ich, glaube ich, ich weiß nicht, war ich da 4 oder 5?
Ja.
Das ist das Einzige, an was ich mich wirklich erinnern kann aus meiner Kindheit, aus diesen, weil irgendwie ist alles wieder weg. Aber dieses Bild, vielleicht erinnere ich mich deswegen, weil ich mal ein Foto gesehen habe. Und das war so süß, ja, also ich da gestanden bin mit dem Cowboy-Hut. Aber ich wollte Pilot werden. Astronaut wollte ich, glaube ich, auch werden, aber Pilot war es eigentlich, ja.
Ja, du hast ja auch, glaube ich, einen Pilotenschein gemacht, ne?
Du, da muss ich dir jetzt was erzählen,
ja.
Was gestern passiert ist. Ich hatte den Pilotenschein gemacht vor 29 Jahren, vor 30 Jahren.
Ja.
Aber kurz nach meinem allerersten Alleinflug mit einem Piloten, der Lauder Air, in Amerika, wir sind dann in Amerika geflogen mit einer Cessna, ist ja ein Flieger von Lauder Air abgestürzt und da ist mein Pilotenlehrer der Co-Pilot gewesen. Und diesen Pilot, mit dem ich das letzte Mal geflogen bin, privat, den habe ich gestern getroffen.
Nein.
Und das Interessante, er hat einen Flugsimulator, einen echten Flugsimulator für Berufspiloten, eine A320. Und nachdem wir so gesprochen und geredet haben über die alten Zeiten, hat er zu mir gesagt, und möchtest du mal einen A320 starten und landen? Ja, und so bin ich gestern das erste Mal mit einem A320 gestartet von Wien-Schwechat und auch wieder gelandet. Und interessanterweise,
oh, wow,
ich habe den Vogel auch runtergebracht.
Wahnsinn.
Also, es steckt irgendwie doch in meinem Finger.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, absolut. Also so gesehen ist ein Traum auch wirklich in Erfüllung
gegangen. Ach, verrückt. Und dann reden wir ausreichend heute drüber. Ne? Es gibt keine Zufälle. Ne?
Nein, absolut nicht.
Es gibt keine Zufälle.
Absolut nicht. Ja,
das ist ehrlich gesagt auch, ich habe das nie auf dem Schirm gehabt, Pilotenschein zu machen. Bin aber irgendwann mal mit einem alten Freund geflogen in so einer kleinen Zweisitzermaschine. Ich glaube, eine Katana war das.
Mhm. Ja.
Und ich fand das völlig faszinierend. Ich meine, ich bin früher als Kind mal geflogen, da war ich, 10 oder so vielleicht. Und beim ersten Mal mussten sie, glaube ich, abbrechen. Da hatte ich zu viel Angst, da war ich auch noch jünger. Und dann sind wir nochmal irgendwann geflogen und das fand ich schon sehr faszinierend. Dann war das aber lange Zeit wieder weg und dann bin ich halt mit ihm eine Runde geflogen und ich fand das war ein ganz verrücktes Gefühl. Das ist so ein bisschen wie so ein fliegendes Sofa, ne? Also schüttelt irgendwie und das, du hast auch das Gefühl, wenn du eine gewisse Höhe hast, dass du gar nicht so schnell bist, aber bewegst dich dann trotzdem recht schnell vorwärts, ne? Aber es wirkt irgendwie, die Perspektive ist so eine ganz andere. Und ich fand das super faszinierend. Und das war auch der Moment, wo ich gesagt habe, das würde ich gerne nochmal machen. Das wäre noch ein Punkt auf meiner Bucketlist quasi für mein Leben, dass ich nochmal Pilotenschein mache.
Ja, und genau das ist auch dieses Gefühl der Freiheit, was man in der Luft hat. Das ist so einzigartig und das ist auch der Grund, warum ich beschlossen habe, den Pilotenschein nochmal zu machen. Also ich werde wahrscheinlich heuer anfangen und dann kannst du natürlich gern mit mir mitfliegen.
Ja, aber sowas von gerne. Ja, na, wir haben auch in der Nähe hier so einen kleinen Sportflugplatz und von daher.
Und Fliegen ist ja eher was Männliches, würde ich sagen. Ja, das ist jetzt nicht so was Weibliches, obwohl es ganz viele Pilotinnen gibt, die oft besser fliegen als Männer, weil sie einfach mehr Gefühl grundsätzlich haben. Also ich glaube auch, dass Frauen grundsätzlich mehr Gefühl an den Tag bringen können als Männer, obwohl man das nicht verallgemeinern kann.
Ja, ja.
Aber ich glaube, dass es so ist. Und Männer haben vielleicht mehr die Fähigkeit der Voraussicht, also des Weitblicks, und Frauen haben eher den Blick für das, was rund um sie ist, den Rundumblick.
Ja.
Und darin unterscheiden sich wir Männer und Frauen ja auch. Und das Gefühl der Freiheit, gerade das, was man beim Fliegen hat, das ist ein Grundbedürfnis, ein Grundbedürfnis von Mann und Frau, von beiden.
Ja, ja,
denn
ja.
Wir sind frei auf die Welt gekommen und wir werden frei sterben.
Das ist auch das Wichtige, finde ich, innerhalb einer Beziehung, ne? Dass man da wirklich nicht nur Mann, sondern eben auch Frau wirklich Freiheiten hat, ne? Und Zeit für sich einfach, wirklich für sich hat. Ne?
Genau, und das ist nämlich genau der Punkt, wo sich dann Beziehungen auch unterscheiden, wo reife Beziehungen die Beziehungen als etwas Erweiterndes erkennen,
ja,
und unreife Beziehungen die Beziehung eher als Besitz sehen. Du gehörst mir.
Genau.
Und das wird total eng. Und da zeigt sich dann die Qualität einer Beziehung. Und ich weiß ganz genau, und vor einigen Tagen hat die Uli, also meine Frau, die Ulrike, die Uli hat zu mir gesagt, du Vijay, bitte mach, dass du glücklich bist. Mach, was du willst.
Ja.
Und sie hat es aus dem Herzen gesprochen. Sie hat mir mitgeteilt, bitte, wenn es dir gut geht, geht es mir auch gut. Und genauso umgekehrt habe auch ich ich habe so ein Schild, du kennst es vielleicht, habe ich es dir gezeigt, bei mir zu Hause im Wohnzimmer, da steht drauf, Happy Wife, Happy Life.
Ja, ja,
also,
genau. Ja.
Wenn meine Frau ein glückliches Leben hat,
ja,
dann habe ich ein glückliches Leben, weil wenn sie zufrieden ist, hallo, ja, sie ist die Chefin.
Ja.
Die Frau ist die Chefin.
Ist es auch, das ist auch wirklich so, ja.
Ja, ja. Und deswegen ist dieses Freiheitsgefühl so wichtig. Und in unserem Business, was wir auch machen, ja, denn die Uli und ich, wir sind in einem Online-Business, könnten wir fast sagen,
ja,
tätig, wo wir viel arbeiten,
ja,
aber wo sie jetzt viel mehr arbeitet als ich.
Mhm.
Früher, wie wir begonnen haben, habe ich mehr gearbeitet als sie, jetzt physisch gesehen und indem ich war fast nie zu Hause, ich bin herumgereist. Aber jetzt ist es umgekehrt.
Ja.
Sie hat mir damals die Freiheit gegeben und jetzt gebe ich ihr die Freiheit, auch das machen zu können, was sie auch will, weil sie will ja arbeiten. Es ist nicht, weißt du, was ich meine? Es gibt so,
ja,
manche Menschen, die sagen, ich muss arbeiten, ja, und sind im Opfer.
Ja.
Und die Uli, die sagt, boah, Gott sei Dank kann ich Menschen unterstützen.
Ja, das ist auch, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, ne, dass man wirklich, ich meine, ich hatte da auch mit Alice vor 2 Wochen schon drüber geredet. Es kann nicht immer alles super und passioniert und so weiter sein. Es muss auch mal Phasen geben oder du hast einfach, was ich allein schon, wenn du deine Steuern machen musst. Ne? Es gibt einfach Momente, die dann wirklich Erbsenzählen sind und Bürokratie und so weiter. Aber wenn ein Großteil deines, ich sag bewusst nicht Beruf, sondern deines Lebens, weil letztendlich ist der Beruf ja auch ein Teil deines Lebens, ein Großteil wirklich mit Glück und Passion zu tun hat, dann ist das Beste, was man erleben kann. Ne?
Absolut. Wir haben Lebenszeit. Das, was wir haben, das oder das Einzige, was wir wirklich haben, ist Lebenszeit.
Ja.
Die beginnt und sie endet. Und es ist immer die Frage, wie tausche ich diese Lebenszeit ein oder mit was tausche ich es oder in was tausche ich es?
Ja.
Und viele sehen viel zu sehr das Geld als Tauschmittel, aber ich sehe die Lebenszeit als Tauschmittel. Und Lebenszeit kannst du dir weder kaufen, aber in dem Moment, wo ich sage, was mache ich mit meiner Zeit, beginne ich bereits, die Lebenszeit in eine Qualität zu bringen, die, weißt du, was ich meine?
Ja,
ich kann den
absolut.
Ganzen Tag vor dem Computer sitzen und mir Katzenvideos anschauen oder ich kann zwischendurch vielleicht laufen gehen und was Gutes für meinen Körper tun. Und es sind zwei unterschiedliche Qualitäten meiner Lebenszeit. Und ich glaube, dass Frauen und Männer natürlich von Haus aus unterschiedliche Interessen und Sichtweisen und Verhaltensmuster haben, aber dass jeder die Möglichkeit hat, zu überprüfen, wie qualitativ hochwertig ist die Zeit, die ich gerade verbrauche. Also ich sage es jetzt wirklich ganz bewusst
ja.
So, denn Zeit ist wie Wasser, welches die Donau hinunterfließt.
Genau.
Sie fließt vorbei und kommt nie wieder zurück. Sie ist vorbei.
Das ist das. Und ich finde auch dieses Bewusstsein, je älter du wirst, gerade so bei uns jetzt, wir sind ja beide so um die 50 und nennen wir es mal Lebensmitte, ne? Da finde ich es sehr schade, wenn viele Menschen einfach weiter vor sich hinleben und dann wirklich auf den Kalender schauen und sagen, ja gut, ich habe jetzt noch 15, 20 Jahre bis zur Rente. Oder bis zur Pension, glaube ich, heißt es bei euch. Ne?
Ja, genau.
Genau.
Fürchterlich, ne? Der Gedanke.
Und dann habe ich es geschafft.
Ja.
Wo ich denke, das ist so schade. Ja. Wenn ein Großteil meines Lebens, und ich sag mal, das Arbeitsleben ist halt, je nachdem, wie viel du arbeitest, schon ein Großteil deines Lebens. Und das damit etwas zu verbringen, was dich nicht ausfüllt und nicht glücklich macht,
das ist die Hölle.
Ist ganz schlimm. Ne? Und wenn Leute dann wirklich auf den Urlaub auch hinleben und sagen, ja, jetzt habe ich noch mal bald 2 Wochen und fahre dann irgendwo weg und dann geht's mir gut. Und danach bekomme ich schon wieder den Horror, wenn ich zurück ins Büro muss. Das ist furchtbar. Also da sträubt sich bei mir jede Faser im Körper. Ne?
Absolut, ja. Das ist, ich weiß nicht, da lebt man auf die Pension hin und glaubt, dass man sich dann sicher fühlt.
Ja.
Das ist, weißt du, was das größte Problem ist bei Menschen, die so denken?
Ja.
Dass sie, kurz bevor sie sterben werden, all das bereuen werden, was sie nicht gemacht haben.
Genau.
Nicht das, was sie gemacht haben, sondern was sie nicht gemacht haben. Und das ist ein ganz großer und aus meiner Sicht auch ein wichtiger Punkt, der von jedem Menschen wirklich mal durchgedacht werden muss. Und ich weiß, wir Menschen kommen als Träumer auf die Welt.
Ja, absolut.
Wir sind Träumer und wir wollen Wünsche erfüllt bekommen. Wir wollen Ziele erreichen. Das System ist jetzt nicht unbedingt das System, welches uns lernt, noch größer zu träumen, sondern im Gegenteil. Ja, die Gesellschaft, die normale Gesellschaft, das normale System lehrt uns, mach einen Job, sei sicher, schau, dass du gute Pension kriegst, damit du dann in der Rente dir was leisten kannst. Hey, das ist Unfug, das ja. Funktioniert nicht, das ist Lüge,
ja.
Das ist die größte Lüge.
Ja.
Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nie aufhören zu träumen, denn wenn ich den richtigen Traum habe, der mich wirklich anfeuert, dann werde ich auch in das Tun kommen, um diesen Traum annähernd zu erfüllen.
Absolut.
Aber eines ist es schon, es sind noch mehrere Sachen, aber ein wichtiger Punkt, der gefährlich ist, ist unser innerer Schweinehund.
Ja.
Den zu überwinden, bedarf Konsequenz, Austausch, innere Stärke und oft braucht man für eine bestimmte Sache, die man jetzt angehen will, jahrelange Vorbereitung, um den inneren Schweinehund vorher zu killen.
Oh ja.
Und ich weiß es ganz genau, seit Jahren wollte ich Sport betreiben, um einfach fitter zu werden, um gesünder zu werden, weil ich habe mich einfach nicht mehr wohl gefühlt, weil ich mich so überarbeitet auch habe. Aber irgendwann ist der Punkt gekommen, wo ich dann gesagt habe, jetzt ist es soweit, jetzt ändere ich was. Aber ich musste natürlich auch vorher ziemlich danieder sein, damit ich den richtigen Tritt in den Hintern bekomme, um eben was zu verändern. Ja? Aber ich habe es getan. Jetzt laufe ich und ich fühle mich wirklich gut und ich merke, wie mein Körper, jeden Tag, ich laufe jeden Tag in der Früh, außer Sonntag. Das ist der einzige Tag, wo ich nicht laufe.
Wahnsinn, sehr schön.
Ja, und die Vorbereitung ist aber auch sehr lang gewesen. Und wie du merkst, ich bin wirklich stolz, weil ich eigentlich, weil mein innerer Schweinehund mich jahrelang aufgehalten hat oder weil ich ihn nicht killen konnte.
Also ich kenne das auch sehr gut. Also ich habe mit meinem inneren Schweinehund auch eine sehr innige Beziehung auf der Couch geführt. Ne? Und das ist wirklich, ich meine, ich habe früher viel, also ganz in meinen jungen Jahren gar keinen Sport gemacht. Und dann kam wirklich so eine Phase vor 10 Jahren, wo ich sehr viel Sport gemacht habe. Und dann ging das Ganze wieder in eine Phase, wo ich nichts getan habe. Irgendwann hat mich Yoga halt aus diesem Loch wieder rausgeholt und auch mir bewusst gemacht, wie schlecht ich mich eigentlich behandle. Ne, weil ich habe nur noch gearbeitet zu dem Zeitpunkt. Ich habe einen normalen Tagesjob gehabt, noch nebenher versucht, ein Startup aufzubauen. Und dementsprechend war nur Arbeit, auch Urlaube bestanden nur aus Arbeit, Wochenenden bestanden zumindest 50% aus Arbeit. Ja, aber irgendwann realisierte dann mein Körper und mein Geist, das geht nicht mehr. Und es muss was anderes passieren. Und ich finde es auch extrem schwer. Ich habe auch ein paar Mal wieder angefangen, jetzt auch mit Yoga und mit Ausdauersport. Und das war eine sehr schwierige Sache, das wirklich kontinuierlich durchzuhalten. Es war immer mal wieder so Tage, ne, 3, 4, 5, 6, 7 Tage. Und dann kam irgendein Tag, an dem das ausgefallen ist, aus verschiedenen Gründen. Und dann hörte es wieder auf. Ne, und dann wirklich kontinuierlich dran zu bleiben, den Schweinehund wirklich ein für alle Mal einzusperren, ist wirklich eine sehr schwere Aufgabe.
Absolut. Und das Schlagwort oder das Zauberwort, um das zu schaffen, ist Konsequenz.
Ja.
Und es gibt auch, irgendwer hat mir das gesagt, also ich glaube, keine Ahnung, irgendwer hat mir gesagt, alles, was du 66 Mal machst, beginnt zur Routine zu werden. Und wie ich letztes Jahr begonnen habe, die Entscheidung zu treffen, für meinen Körper was zu tun, also meine Gesundheit in den Griff zu nehmen, da hatte ich nicht einmal irgendwie Kondition. Beim Stiegensteigen bin ich oben angekommen wie eine kaputte Dampflok. Und ich war kaputt und wahrscheinlich innerlich schon mehr vergiftet. Weißt du, ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, aber ich kann es nur so sagen. Ja, keine Energie gehabt, gestunken wie ein Iltis, wenn ich mich nur einmal kurz bewegt habe. Das sind einfach Aspekte, wenn wir sind natürlich das, was wir essen, und wir sind auch das, was wir nicht tun. Ja, und wenn der Kreislauf nicht gut funktioniert, der Stoffwechsel nicht gut funktioniert, lagert sich natürlich all der Müll in unserer Haut, in unserer im Unterhaut, Fettgewebe und überall ab. Ja.
Absolut, und
ich hatte ja dann einen Unfall, wo deine liebe Frau ja live dabei war. Du kannst dich erinnern, wie mein Hund mich niedergerannt hat und ich währenddem mit deiner Süßen gesprochen hatte. Und wahrscheinlich hat es mich auch noch wachgerüttelt.
Ja.
Aber das Besondere war, dass ich da die Entscheidung getroffen habe, jeden Tag mit den Hunden zu gehen, denn ich konnte nicht laufen am Anfang. Das war unmöglich.
Ja.
Laufen. Ich musste mal gehen lernen. Ich sage jetzt mal, konsequent gehen lernen über eine längere Strecke. Und meine Hunde, die haben mich dazu gezwungen, weil ich wusste, ich übernehme die Verantwortung, in der Früh mit den Hunden zu gehen. Und so habe ich über Monate begonnen zu gehen mit den Hunden, immer schneller zu gehen, bis im April diesen Jahres.
Ach, ich, noch gar nicht so lange her, ja.
Ja, bis im April diesen Jahres ich den Impuls gespürt habe, also wenn ich jetzt noch schneller gehen würde, würde es schon laufen sein.
Oh, okay.
Und so habe ich mit Anfang April begonnen zu laufen. Und jetzt bin ich, jetzt laufe ich, aber ich laufe wirklich 6 Mal in der Woche, Montag bis Samstag. und höre sehr auf den Körper. Also ich spüre meinen Körper. Ich achte darauf, wie er reagiert, wann es zu viel ist, wann es zu wenig ist. Dann gehe ich ein Stück. Aber mittlerweile bin ich zwischen 20 und 28 Minuten tägliches Laufen in der Früh.
Sehr gut. Ja, ich habe mit dem Laufen, vielleicht müsste ich es nochmal probieren. Also ich habe mit dem Laufen mal angefangen und habe das auch, glaube ich, ein Jahr vielleicht gemacht. Aber es hat mich nie so angezogen. Ich bin dann lieber Rad gefahren, ne? Und bin dann Mountainbiken gewesen. Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Aber das ist auch wieder die Frage, wie viel Zeit kann man investieren? Laufen kannst du halt viel weniger Zeit reinstecken und hast viel mehr daraus gewonnen. Beim Radfahren musst du schon, mindestens eine Stunde, besser zwei Stunden. Und beim Laufen ist es auch mit einer halben Stunde schon super, ne?
Ja.
Wenn man das täglich macht. Ne?
So ist es. Und mein Ziel ist es, die halbe Stunde zu laufen, ohne am Ende tot zu sein.
Ja.
Also so, dass ich, wenn ich nach einer halben Stunde dann ankomme, dass ich sage, oh, das war jetzt echt cool.
Ja.
Weißt du? Und dann vielleicht auch 40 Minuten, also 40 Minuten, 45 wäre der Traum.
Ja.
Das ist so mein Ziel. 45 Minuten in der Früh laufen. Die Zeit ist da, ich stehe auf, trink was, zieh mich an und gehe mit den Hunden laufen.
Super.
Das ist so meine tägliche Routine.
Hat das für dich auch was Meditatives, das Laufen?
Ja, ich bin ja ein absoluter Denker.
Ja.
Also ich bin sehr, also ich behaupte ja auch, dass Frauen noch mehr Denker sind als Männer.
Mhm.
Darüber kann man jetzt streiten, aber ich glaube einfach, dass es so ist. Wir Männer können da sitzen und mal an nichts denken.
Ja.
Und das können die Frauen, glaube ich, gar nicht so sehr. Ja. Also es hat definitiv was Meditatives. Wenn ich laufe, dann irgendwann bin ich so derartig mit mir beschäftigt, mit meinem Atem, mit dem, was ich in den Beinen spüre, in den Knöcheln unten, dass sich dann alle Gedanken wirklich verabschieden. Aber das ist nicht jetzt nicht immer der Fall.
Hm.
Manchmal ist das Laufen für mich auch ein wunderbarer Prozess, um Gedanken durchzuspielen von Sachen, die ich jetzt zum Beispiel lösen will. Ja. Also manchmal ist es auch andersrum. Da ist es ein gutes Werkzeug, um Zeit für mich zu haben, gewisse Sachen durchzudenken.
Hm.
Aber interessanterweise, wenn ich dann am Ende bin ich meistens ziemlich gedankenleer.
Ja.
Also es ist Meditation, eindeutig.
Also ich finde das auch interessant, weil für den einen ist es das Laufen, für den anderen das Radfahren, für den nächsten ist es die Dusche. Ich merke das auch, das ist ein ganz interessantes Phänomen. Wenn ich auch teilweise unter der Dusche stehe, dann kommt mir ein Gedanke nach dem anderen. Ne? Und ich merke, dass da einfach diese Routine des Duschens, genau wie beim Laufen, also irgendwas, was du regelmäßig machst, wo du irgendwann nicht mehr drüber nachdenkst, aber der Körper und der Geist in irgendeiner Form beschäftigt sind. Sondern beim Laufen musst du ja auch aufpassen, dass du nicht vom Baum läufst. Ne? Also eine gewisse Minimalbeschäftigung, also eine gewisse, wie soll man das nennen, vielleicht Wachsamkeit brauchst du halt. Ne? Unter der Dusche eben auch, dass du nicht ausrutscht. Und trotzdem hat das Gehirn genug Kapazitäten, um über Dinge nachzudenken, Dinge durchzukauen im Kopf. Ne? Deswegen, das finde ich auch sehr spannend, was da so passiert teilweise im Geist.
Ja, und mir geht's auch so. Also wenn ich unter der Dusche bin, bin ich der Meisterdenker.
Ja.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man unter der Dusche abschalten kann.
Ja.
Weil die Dusche ist ein wunderbarer Platz, um, ja, also da kann man sogar den Wahnsinn im Kopf erleben, sage ich jetzt mal.
Absolut. Aber,
Also unter der Dusche kann ich definitiv nicht meditieren. beim Laufen passiert es beim Radfahren. Ich finde Radfahren für mich, das ist das Friedlichste.
Mhm.
Und überhaupt, wenn die Hunde dann auch noch dabei sind.
Mhm.
Der Punkt ist es, egal was es ist, also Meditation kann man ja eigentlich auf den Punkt bringen, du hast das vorhin schon gesagt, mit dem Wort Aufmerksamkeit. Egal was du tust, wenn du das, was du tust, mit all deiner Aufmerksamkeit machst, kannst du nicht mehr denken. Und das ist wirklich etwas, was ich erkannt habe. Wenn wenn meine Aufmerksamkeit, also meine Sinne, sehen, riechen, schmecken, fühlen, spüren, inneres Wahrnehmen, all hören, ja, all das, wenn ich das in diesen einen Moment so derartig schärfe, dass ich mit allen Sinnen alles, was jetzt in diesem Moment passiert, aufnehme, ist es nicht mehr möglich, über die Vergangenheit, über die Zukunft oder über sonst etwas nachzudenken, weil man so derartig mit dem Aufnehmen, mit der Aufmerksamkeit beschäftigt ist, dass man dadurch in den sogenannten nicht denkenden meditativen Zustand hineinkommt, der sich als reinstes Bewusstsein in diesem Moment zeigt.
Das finde ich perfekt formuliert, weil wir sagen immer wieder, du sollst nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft leben, sondern im Hier und Jetzt. Und das hat das wirklich für mich auf den Punkt beschrieben. Weil diese Frage, wenn jemand sagt zu dir, du musst mal mehr im Jetzt leben. Und du sagst, es ist schön, dass ich das soll, ja, aber wie mache ich das denn? Und ich finde, das ist ein toller Ansatz, darüber nachzudenken oder nachzufühlen auch, was das wirklich heißt. Schöner hätte man es nicht ausdrücken können, finde ich.
Ja, weil das Jetzt ist ja das, was gerade passiert. Und man könnte ja fast sagen, das Ziel eines sehr meditativen Menschen wäre ein gedankenloses Leben. Und wir wissen aber, dass die Eltern immer sagen, sei nicht so gedankenlos. Dabei ist ja genau das letztendlich das Ziel, um unsere Seele so derartig weit zu machen, ja, in der Meditation. Und ja, also eigentlich ist es so einfach. Und
ja,
noch etwas, was mit dem ich mich auch wirklich sehr beschäftigt hatte, war das Thema Glaube. Und das ist ja immer so was ganz Heikles. Es gibt ein paar Sachen, über die man nie spricht. Das ist über Glaube und Religion, über Politik. Und keine Ahnung, noch irgendein drittes Thema. Ja, es gibt so ein paar Themen, über die redet man nicht. Das macht man nicht. Und ich möchte aber in dem Punkt diese Regel brechen.
Ja, wir können Glaube, in allen Punkten die Regeln brechen, Vijay.
Ja, absolut. Ich liebe es sowieso, die Regeln zu brechen.
Genau.
Aber der Punkt ist aber der, dass wenn wir uns, egal welche Religion, anschauen, gut, der Buddhismus bezeichnet sich selbst nicht als Religion, sondern als einen Zustand. Ja, aber wenn wir die Religionen anschauen, jede Religion sagt, du musst glauben. Du musst einfach glauben an Gott, an Jesus, an Buddha, an Allah, an wen auch immer.
Ja,
du musst
ja
glauben. Aber wenn ich jetzt hergehe und sage, die größte Erleuchtung findet man in der rein tiefsten Meditation, und der tiefste Meditationszustand ist die Stille, die geistige Stille, dann erreiche ich ja nur diese Stille, indem ich aufhöre, irgendein Urteil noch zu haben, indem ich einfach aufhöre zu denken. Und wenn ich nicht mehr denke, wenn ich nicht mehr urteile, löst sich als erstes auch der Glaube auf. Ich kann wirklich nur diesen tiefen, meditativen, spirituellen Zustand erlangen, wenn ich meinen Glauben auflöse. Denn der Glaube ist nichts anderes als ein Aspekt des Denkens. Und wenn ich nicht mehr denke, ist Glaube verschwunden. Das heißt, eigentlich müssen die wirklich spirituell werden möchten, die müssen als erstes aufhören, über alles, was sie glauben, nachzudenken. Die müssen aufhören mit dem Glauben. Da beginnt erst Spiritualität.
Ja. Ja. Vijay, du triffst heute einen Nagel nach dem anderen auf den Kopf. Ich bin gerade völlig geflasht und ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer später auch. Das ist so, es ist eigentlich so einfach. Ne? Das ist, ja, ich bin selten sprachlos, aber momentan bin ich wirklich ein bisschen sprachlos. Das ist so einfach, aber trotzdem so kompliziert. Ne? Dieses,
ja,
wirklich diese Lehre. Ich meine, ich habe auch, ich hoffe, ich fange ja jetzt mal wieder mit an. Vielleicht doch, fange ich wieder mit Meditation an. So, das ist jetzt ein guter Vorsatz.
Das ist gut.
Ich habe es längere Zeit leider nicht mehr gemacht und rede immer drüber, dass ich das wieder anfange, aber ich tue es nicht. Und das wird jetzt geändert. Und ich finde auch die schwerste Aufgabe bei der ganzen Meditation ist wirklich den Kopf nur halbwegs gedankenfrei zu bekommen. Und wenn es nur für eine Sekunde ist, gedankenfrei zu kommen, selbst das ist schon echt schwierig.
Das glauben viele, ja. Ich muss jetzt was dazu sagen.
Ja.
Lieber Jens,
ja.
Es ist so, wenn wir wissen, wie wir funktionieren,
ja.
Also wenn wir wissen, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir die Aufmerksamkeit schärfen, dann ist es nicht Thema, die Stärke zu erlangen, um eben nicht denken zu müssen, sondern dann ist es die Stärke, die wir erlangen müssen, um unsere Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten. Ich muss dir wirklich jetzt ein Beispiel sagen.
Ja, bitte.
Das ist auch vor kurzer Zeit passiert. Die Freundin von Felix, Felix hat jetzt gestern seine Matura beendet, also in Deutschland heißt das Abitur.
Ja.
Glaube ich, ja. Und der hat gestern eben seine letzte Prüfung gemacht in Mathematik und nächste Woche werden wir sehen, ob alles überall gut durchgekommen ist. Aber seine Freundin und ich, wir sind bei uns beim Swimmingpool unten gesessen und wir haben über Meditation geredet und sie hat zu mir gesagt, ja, weißt du, es ist so schwer, einfach den Kopf freizukriegen, eben nicht zu denken.
Mhm.
Und da habe ich zu ihr gesagt, es geht nie darum, dass wir lernen, den Kopf frei zu bekommen, sondern es geht nur darum, unsere Aufmerksamkeit zu stärken. Denn wenn wir das machen, vergehen unsere Gedanken von selbst. Wir müssen uns nicht auf das Leerwerden im Gehirn konzentrieren. Wir müssen die Aufmerksamkeit schärfen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, siehst du den Wasserfall hier, der hier in das Pool hineingeht? Und sie hat gesagt, ja, das sehe ich. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt schärfe deinen Blick so stark, dass du all die Luftperlen, die jetzt hier entstehen, dadurch, dass das Wasser in das Pool hineinfällt, die auseinanderdriften und zerplatzen, dass du die ganz genau beobachtest und vielleicht sogar, dass du jetzt das Geräusch des Plätscherns jetzt ganz intensiv wahrnimmst. Und deine Konzentration legt sich jetzt auf das, was du siehst und auf das, was du hörst. Und dann ist sie da gesessen und hat das gemacht. Und dann habe ich zu ihr gesagt, okay, und jetzt erweitern wir deine Aufmerksamkeit, indem du nicht nur das Plätschern des Wassers wahrnimmst, sondern ab jetzt wirst du alle Geräusche, die rundum passieren, auch noch wahrnehmen. Ohne dass du darüber nachdenkst. Die Vögel, das Gerede der Menschen, Geräusche in der Umgebung. Einfach nur wahrnehmen und nicht drüber nachdenken, sondern nur wahrnehmen. So stark wie möglich. Und dann hat sie das gemacht und dann habe ich gesagt, so, und jetzt erweiterst du auch den Blick. Du siehst die Hunde, wie sie spielen, du siehst die Nachbarn, ohne darüber nachzudenken, nur mit der Aufgabe, alles wahrzunehmen. Und dann hat sie das erweitert. Also Schritt für Schritt hat sie ihre Aufmerksamkeit erweitert durch ihre Sinne, weil sie ihre Sinne jetzt ganz aktiv genützt hat. Und dann ist sie da gesessen mit großen Augen, hat den Kopf langsam bewegt, nach links, nach rechts, hat geschaut und ich habe richtig gesehen, wie sie frei wurde im Kopf. Das ist, also ich habe es irgendwie wahrgenommen. Und dann sagt sie, wow, ich habe nie gewusst, dass es so einfach ist. Und sie hat es gar nicht gekannt, wie es sich anfühlt, einfach mal die automatische Denkmaschine stoppen zu lassen.
Ja.
Und viele trainieren hart, nicht zu denken, nicht zu denken, nicht zu denken.
Genau, das ist genau das Gegenteil, ja. Hm.
Du brauchst dich gar nicht auf das Denken konzentrieren, du musst dich auf die Aufmerksamkeit konzentrieren, auf die Wahrnehmung von allem. Und je mehr und je weiter du das spannst und je weiter dieser Bereich wird, den du jetzt aufnimmst, auf allen Sinnen, also ein sinnliches Leben führst, so würde ich das bedeuten. Wenn du beginnst, ein sinnliches Leben zu führen, werden die fatalen, sich immer wiederholenden, krankmachenden Gedanken von selbst erstummen.
Wunderschön. Aber genau das ist es. Das meinte ich auch vorhin. Ne? Es ist für viele Menschen schwierig, weil sie sich nicht auf den Moment konzentrieren, ne? Sondern weil sie, ach ja, ich muss gleich noch den Abwasch machen, ich muss noch den Müll rausbringen. Ne? Also die Aufmerksamkeit ist auf anderen Dingen. Die ist nicht auf dem Moment, wo du jetzt sitzt oder wo du bist. Ne?
Richtig. Die Aufmerksamkeit ist ja bei den meisten Menschen auf die eigenen Gedanken gerichtet.
Mhm.
Und das Fatale ist auch, dass die meisten glauben, dass das, was sie denken, auch wirklich wahr ist. Ja. Da gibt's ein witziges Beispiel von jemandem in einem Zinshaus, der wohnt unten im Erdgeschoss und die Frau sagt zu ihrem Mann, du, ich habe vergessen, die Milch einzukaufen. Und kannst du mal raufgehen zu unserer Nachbarin oben? Ah, die borgt dir sicher Milch. Aber er hasst diese Frau und sagt, da kannst nicht du hingehen und fragen, weil ich, und sie sagt, nein, ich muss da noch aufräumen und das und jenes. Geh doch bitte. Und er denkt, er beginnt schon negativ zu denken und sagt, naja, was wird passieren? Sie wird wahrscheinlich mich schief anschauen und dann wird sie wahrscheinlich irgendeine abfällige Bewertung machen. Und währenddem er Stiege für Stiege hinaufgeht, wird er innerlich so aggressiv der Frau gegenüber, die er hasst, dass wie er dann letztendlich doch anläutet, zu ihr sagt, wissen Sie was? Sie können mich so gern haben und den Liter Milch können Sie sich auch behalten. Dreht sich um und geht weg. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Das ist das, was wir den ganzen Tag machen.
Mhm.
Wir haben den ganzen Tag, sind wir beschäftigt mit unnützen Gedanken, Problemwälzen und oft in einer Schleife denken, was nicht aufhört.
Ja, ja, ja.
Und das ist das Opfer, was wir sind, weil wir nie gelernt haben, einfach das, was jetzt ist, zu genießen.
Ja.
Und deswegen für mich ist Radfahren das Friedlichste überhaupt mit den Hunden.
Mhm.
Weil das bringt mich am meisten in die Stille. Langsam fahren, die Hunde, auf die Hunde Acht geben, dass ihnen nichts passiert, dass sie nicht zu nahe kommen zum Treter, zu den Tretpedalen des Rades. Dass sie nicht weglaufen und mich umstürzen, weil ein anderer Hund irgendwo rauskeift aus einem Zaun, aus einem Garten. Das sind diese Aufmerksamkeit, die ich muss da so bewusst sein, damit ich nicht stürze, ja, weil die ja doch noch wild sind, die jungen Hunde, große und junge Hunde. Es ist für mich eins der schönsten Dinge. Das erzeugt in mir Frieden.
Ja, ja. Ich finde auch diese Permanentbeschäftigung, die wir heutzutage immer wieder vorgelebt bekommen auch. Ne? Das fängt mit sozialen Medien an, das fängt auch mit einem Smartphone an und mit vielen anderen Dingen, wo wir permanent abgelenkt sind, dann wieder zurückzukommen und zu sagen, ich genieße es einfach, durch die Felder zu fahren, mit meinen Hunden neben mir und lass die Gedanken einfach mal schweifen oder vielleicht verschwinden auch Gedanken und ich bin einfach mal leer im Kopf. Das ist so eine wundervolle Situation. Und ich finde auch immer wieder, wenn unser Felix ankommt und sagt, mir ist langweilig, ist das super. Herzlichen Glückwunsch. Das ist das beste Gefühl, was du haben kannst. Langeweile ist so großartig, ja. In der Langeweile entstehen die kreativsten Dinge. Nur das Lernen, das auszuhalten, gerade in der heutigen Gesellschaft, wo wir halt sehr stark zugeballert werden von allen möglichen Seiten, mit allen möglichen Medienformen, ist das sehr schwierig, dann plötzlich, wenn man in so einem Zustand ist, wo man sagt, ja, eigentlich mache ich jetzt gar nichts. Ja, aber ist doch schön, ist doch super. Besser kann es doch gar nicht sein. Ich hatte einmal, war für mich eines der prägendsten Momente beim Wandern, dass ich durch einen Canyon gelaufen bin in den USA, im Zion Canyon. Und bin dann irgendwann immer höher durch die Serpentinen, komme dann in so einen Hintercanyon, so einen Talkessel quasi, der komplett abgeschottet war von allem drumherum. Und ich habe mich irgendwann gefragt, was ist hier falsch? Und was falsch war in meinem Kopf, war diese wirklich völlige Stille. Es war nichts zu hören. Es war kein Vogel, es war kein Wind, es war keinerlei Geräusch da. Und das hat in mir am Anfang ein ganz ungutes Gefühl im Körper ausgelöst, bis mir dann irgendwann klar war, ja, ich höre nichts.
Mhm.
Es ist einfach still. Und das war so bewegend einfach, weil man hat das heutzutage eigentlich nicht. Na, egal wo du bist, du hast immer irgendwo ein Geräusch und sei es nur ein Vogel, wenn du ganz weit draußen auf dem Land bist oder irgendein Windhauch. Und damit klarzukommen, dass es auch mal nichts geben kann Und das ist ja quasi dann da schließlich für mich auch der Kreis zum Thema Meditation. Wenn du wirklich da sitzen kannst und kannst sagen, ja, es ist nichts mehr da. Ich bin leer. Ich bin total in diesem Moment. Ich denke nicht über Vergangenes, über Zukunft oder irgendwas nach, sondern ich bin jetzt hier in dem Moment und bin einfach nur. Das genau. Ist...
Das ist der Schlüssel, es zu sein. Ja, ich bin.
Ja.
Ich bin. Und in dem, was du hier so schön beschrieben hast, dieses Erlebnis in den Canyon, da hat sich diese äußere Stille mit deiner inneren Stille definitiv gleichgeschwungen.
Ja.
Und gespiegelt, könnte man fast sagen.
Mhm.
Und ich glaube, wenn wir Menschen, ob Mann oder Frau, lernen, dass wir diese, wie soll ich sagen, dass wir diese innere Stille mehr und mehr praktizieren, ja, und es soll jetzt nicht nur eine Floskel sein, die ich sage, sondern ich meine das wirklich so. Wenn wir beginnen, dieses innere Geplappere still werden zu lassen, dann entsteht einfach Friede.
Ja.
Das ist die Essenz von Friede. Stille ist die Essenz von Friede. Hat aber nichts damit zu tun, dass man nichts hört, sondern das ist die geistige Stille. Die geistige Stille erzeugt so einen inneren Frieden, man könnte fast sagen, eine Glückseligkeit. Und das Spannende, und das, manche können das sogar bestätigen, die einen ganz lieben Menschen verloren haben, der gestorben ist, dann ist der Moment, wo dieser Mensch stirbt, so paradox für denjenigen, der zum Beispiel ein Ehepaar, der Mann sitzt neben der sterbenden Frau und die Frau stirbt jetzt. Jetzt ist dieser eine Moment, wo es passiert, wo die Seele den Körper verlässt, wo du nichts mehr machen kannst, wo du von außen betrachtet, also wenn du jetzt der Beobachter bist, du weißt, du bist machtlos. Es ist etwas, was so anders ist, dass dieser Moment diesen Menschen in diesem Moment auch so still macht, in diesem Moment, wo der andere stirbt, dass paradoxerweise manchmal das Gefühl der Glückseligkeit spürbar wird. Und die Menschen, die das dann spüren, diese Glückseligkeit, ist aber so paradox, weil du kannst ja nicht glückselig sein, wenn dein liebster Mensch gerade stirbt.
Mhm.
Aber es passiert, weil die Situation so krass ist, dass der Mensch, der das erlebt, keinen Gedanken im Kopf hat. Und automatisch entsteht das Gefühl Glückseligkeit. Man könnte fast sagen, Glückseligkeit ist das Eingangstor oder das spirituelle Eingangstor für die Menschen, die diese Stille im Geist erreichen.
Hm.
Deswegen werden ja auch Menschen, die durch den Wald gehen und auf einmal ganz aufmerksam werden, sie riechen die Waldluft, die Bäume, sie sehen die Tierchen herumhupfen und durch den Wald gehen, sie hören jeden Schritt, der monoton vor sich hingeht. All das, was hier passiert, ist nichts anderes als Meditation,
ja.
Die einem zu dieser Stille bringt im Geist, die dann das Gefühl der Glückseligkeit in uns erzeugt. Und deswegen hast du auch richtig vorhin gesagt, jeder hat so seinen Weg, den er für sich herausfinden muss. Für dich ist es nicht Laufen, für dich wäre es Radfahren oder was auch immer. Ja. Für jeden hat sein Ding. Ja.
Genau.
Andere gehen in die Kraftkammer, die haben die Urmuskeln, aber dadurch, dass sie so aufmerksam sind, kommen sie in diesen glückseligen Zustand.
Ja, absolut.
Und deswegen sehe ich auch diese Glückseligkeit, die hier entsteht, als eines der wahrhaftigen Gefühle im Gegensatz zu all den Gefühlen, die wir durch unser Denken kreieren. Da gibt es einen großen Unterschied aus meiner Sicht.
Absolut. Ich finde das auch, wenn du das Beispiel, was du gerade hattest, dass du durch den Wald gehst und plötzlich alles wahrnimmst, ne? Und deine Sinne sind 100% im Wald und bei dir und bei dem Weg und bei dem Knistern der Steine unter dir. Das ist eine Sache, die mir immer wieder aufgefallen ist, gerade jetzt auch in den letzten Monaten mit Thema Corona, haben wir heute gar nicht angesprochen, brauchen wir auch nicht mehr, ist jetzt irgendwie auch hinter uns, dass ich einfach längere Runden auch mit unserem Hund gegangen bin. Und ich merke ganz klar, wenn ich eine Runde habe, wo ich sage, oh, ich muss jetzt mal auf die Uhr schauen, ich muss gleich irgendwas erledigen und ich gehe diese Runde. Diese Runde ist eigentlich, ich will nicht sagen purer Stress, aber es ist zumindest keine Erholung. Und in dem Moment, wo ich sage, wo ich vielleicht die gleiche Zeit gehe, die gleiche Runde gehe, in genau dem gleichen zeitlichen Umfang, aber sie bewusst gehe und wirklich sage, ich schaue nicht auf die Uhr, weil letztendlich ist es auch egal, ne? Weil die Runde, die ich gehe, größtenteils ist sie ähnlich von der Länge. Und wenn ich sie laufe und gehe sie bewusst oder denke eben nicht nach, sondern gehe einfach nur, dann komme ich zurück nach Hause und denke, oh, das fühlt sich aber super an. Ne? Ich bin gerade ganz entspannt und locker und gedanklich auch frisch, ne? Obwohl es draußen vielleicht heiß ist oder wie auch immer, aber ich komme zurück und denke, ja, das war schön. Ne? Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Du kannst dasselbe machen oder das Gleiche machen, aber es kann etwas völlig anderes in dir auslösen.
Genau, ja. So ist es. Es ist so. Weil wenn wir es aus einem Zustand des Denkens tun, ist es ganz anders, als wenn wir es aus dem Zustand des Moments tun. Und die Freude steckt im Moment.
Ja.
Es ist immer schon so gewesen. Ja, die Freude steckt im Moment, im Jetzt.
Definitiv. Und das finde ich auch, wir haben jetzt ganz viel über Meditation, Spiritualität und so weiter geredet und das Leben an sich. Und ich finde, man hätte keinen besseren Podcast auch über das Thema Mann und Frau machen können, weil es ist völlig egal, ne, finde ich. Dieses typische Bild, diese klassischen Eigenschaften, die Männer haben sollen, ne, dieses Beschützen, Fortpflanzen und Versorgen, ist totaler Humbug. Letztendlich ist es eine Frage, wenn du in der Beziehung bist, wie passt es am besten? Du hast es eingangs gesagt, eine Zeit lang hast du wahnsinnig viel gearbeitet. Jetzt sagst du, okay, ich nehme mich mal ein bisschen zurück und lass die liebe Uli mal mehr das Ruder in die Hand nehmen. Letztendlich ist das völlig egal und ich finde es auch kurios, weil ich koche zum Beispiel auch gerne. Hab das in den letzten Jahren auch so ein bisschen für mich entdeckt und ich werde teilweise wirklich schief angeschaut. Na, wie? Du kochst? Hast du keine Arbeit? Wo ich dann immer sage, ja, Kochen ist schon Arbeit. Also ganz ehrlich, wenn ich eine Stunde am Herd gestanden habe oder anderthalb Stunden, dann möchte ich auch mal eine Pause haben. Ne? Und das Kuriose ist, wenn Männer zu Hause kochen, dann sind sie kurios. Aber wenn es Chefköche sind, und wir haben zumindest das, was...
Sind
die genial. Und das ist so paradox. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Und ich finde viele, viele... so exklusive Männer- oder Fraueneigenschaften. Ich glaube, das Bild ist einfach völlig überholt. Und jeder Mensch hat das Recht, Gefühle zu zeigen. Die einen mehr, die anderen weniger. Das kann genauso gut sein, dass es Frauen gibt, die einfach sagen, nee, ich bin kein Gefühlsmensch. Na? Und als Mann ist man super emotional. Und das ist auch völlig okay. Na? Ich finde, dass diese Denkweise immer noch in vielen Köpfen, der Mann muss das Geld verdienen und die Frau muss zu Hause bleiben, die Kinder versorgen, da kriege ich zu viel, ja. Aber es ist leider immer noch in der Gesellschaft drin. Und auch, worüber wir viel geredet haben, über Spiritualität und so, wie ist denn das Sein überhaupt in der Welt, ne? Wie funktioniert das vom Urknall angefangen bis heute? Dieses Schubladendenken ist genau das, was diese Gesellschaft auch krank macht.
Ja, absolut.
Na?
Ich denke auch, dass der große Unterschied zwischen Mann und Frau liegt ja in den Hormonen. Also wenn wir über den Unterschied von Mann und Frau sprechen wollen, dann müssten wir einfach über Hormone, über die Unterschiede der Hormone reden.
Ja.
Und wenn wir von Spiritualität reden, da gibt es keinen Unterschied.
Ja.
Es gibt nicht einmal einen Unterschied zwischen Mensch und Pflanze, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber da müsste ich jetzt weit ausholen, um darüber zu sprechen. Die Zeit haben wir einfach jetzt nicht. Aber auf einer Ebene sind Pflanzen und Menschen deswegen spirituell so ähnlich, weil in der Essenz des Seins sind beide gleich. In der Essenz des Seins sind beide.
Ja.
Das ist der Punkt. Verstehst du, was ich meine?
Ja, absolut.
Das heißt, wenn die Pflanze ist, ist sie genauso, wie wenn der Mensch ist.
Ja.
Und deswegen sage ich das, weil das Sein ist nichts anderes als ein Abbild des Moments. Und alles, was in dem Moment ist, ist. Also, boah, ja. Da könnten wir jetzt lang philosophieren, aber
sehr schön,
natürlich gibt es Unterschiede in der Wahrnehmung. Mhm. Denn die Pflanze hat andere Sinne. Wir haben vielleicht mehrere Sinne, dadurch haben wir die Möglichkeit, mehr wahrzunehmen. Wir haben ein Gehirn, welches anders funktioniert als wie das kollektive Bewusstsein des Pflanzengeistes. Ich sag's jetzt mal so, bei mir fällt jetzt einfach nichts Besseres ein.
Ja, ist durchaus, ja, absolut. Da gibt's ja auch Bücher drüber, ne, die überlegen, wie Bäume kommunizieren. Ne? Hm?
Ja, um das Lebewesen Pflanze einfach zu beschreiben. Bei uns ist das Gehirn oben, bei den Pflanzen ist das Gehirn in der Erde. Also man könnte fast sagen, jede Pflanze, wenn ich den Menschen jetzt als Pflanze darstellen müsste, müsste ich ihn verkehrt rum in die Erde stecken, sodass der Kopf unter der Erde ist. Ja. Dann würden wir Mensch und Pflanze gleich sehen können. Also, aber der große Unterschied, den wir haben, und das ist vielleicht das, was uns Menschen doch ein bisschen noch anders sein lässt in puncto Spiritualität, ist die Fähigkeit unseres Gehirns, nämlich sich selbst zu erkennen als das, was wir sind.
Mhm.
Und deswegen haben wir, glaube ich, und ich bin da sehr, sehr vorsichtig mit meinen Aussagen, weil es eben Glaube ist, ja. Deswegen glaube ich, sind wir Menschen so nah an diesem göttlichen Bewusstsein, weil wir es erkennen können. Weil wir erkennen können, dass auch ich bin. Währenddem vielleicht die Pflanzen und vielleicht manche Tiere sich selbst noch nicht vollständig erkennen können.
Ja.
Und das macht uns vielleicht unterschiedlich.
Ja, nicht umsonst gibt es ja das berühmte Zitat, ich denke, also bin ich. Na?
Ja, wobei ich ja dem Zitat eher kritisch zugewandt bin, weil das Denken ja uns abbringt vom Sein.
Das stimmt.
Verstehst du?
Ja, deswegen, ja, stimmt.
Aber genau. wenn ich jetzt hergehe und sage, ich habe einen sogenannten inneren Kreislauf des Denkens, das ist das egoische oder egomanische Denken für die mit ihrem Ich, mit ihrem Ego krank wurden, ja, die egokrank sind, ja, egomanisch, das sind die Menschen, bei denen geht das Denken immer um sich selbst herum, sie stellen sich in das Zentrum des Universums, sie sind die Wichtigsten, sie sind die Besten, sie sind die Schönsten, sie sind die Tollsten und all ihr Denken handelt immer nur um sich selbst.
Mhm.
Das sind die egomanischen Menschen, die verwenden ihr Gehirn für ihr Ich. Man könnte fast sagen, sie nehmen einen Topf Sahne, nehmen diese Sahne raus, klatschen es auf ihren Kopf und sagen, jetzt bin ich was Besonderes. Sie versuchen aus sich mehr zu machen, als sie sind. So, und dann gibt es die anderen Menschen. Das sind die, die ihr Denken beginnen zu reduzieren. Durch Aufmerksamkeit. Von dem, was wir vorhin gesprochen haben. Die beginnen jetzt, das Denken zu reduzieren, damit ihr Denken im Gehirn weggeht. In dem Moment, und so glaube ich, und das ist jetzt der Punkt, so glaube ich, wenn wir nicht mehr denken, unsere egoischen Gedanken, unsere ich-bezogenen Sachen, unsere Vorwürfe, unsere Verletzungen der Vergangenheit, unsere Ängste der Zukunft. Wenn wir das nicht mehr tun, haben wir aber trotzdem noch ein Gehirn. Und in dem Moment, wo ich nicht mehr das Gehirn für meine egoischen Gedanken verwende, beginnt das Gehirn das zu tun, für was es eigentlich, so glaube ich halt, auch vorgesehen ist, nämlich diese Inspiration zu bekommen.
Ja.
Denn ich habe nur ein Gehirn. Ich habe nur eine Aufmerksamkeit. Und es ist immer die Frage, wofür verwende ich meine Aufmerksamkeit, die im Gehirn wohnt? Verwende ich sie für mich, für meine egoischen Sachen oder verwende ich sie für das, was weitaus intelligenter ist, als ich es bin? Nämlich, keine Ahnung, für Manitou, den großen Gott, für das große Allbewusstsein oder für das göttliche Bewusstsein.
Mhm.
Und deswegen sind die Menschen, die nicht denken, sondern im Moment leben und ihr Gehirn frei halten von unnützen Gedanken, das sind die Menschen, die am stärksten inspiriert sind, weil sie dadurch dann Wissen bekommen, was sie gar nicht haben können, aber sie bekommen es. Sie bekommen dann, so wie Mozart. Mozart hat einmal gesagt, wenn ich eine Musik niederschreibe, dann höre ich sie schon vorab in meinem Kopf.
Mhm.
Oder Einstein hat gesagt, irgendwann habe ich mich in meinen Sessel gesetzt, meine Pfeife geraucht und habe in die Luft gestarrt und habe seinen Rauch beobachtet. Und in diesem Moment ist es mir vor Augen erschienen. Also auch Einstein hat diese Relativitätsformel bekommen, inspirativ bekommen, weil er meditativ in seinen Sessel gesessen ist und seinen eigens produzierten Wolken zugesehen hat. Und auf einmal ist es da gewesen. E ist mc Quadrat. Und er hat's gehabt. Das meine ich. Und wir Menschen, all die, die viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind, schneiden diese Möglichkeit der Inspiration ab, weil sie ihr Gehirn bereits für sich verwenden und somit das Gehirn gar nicht die Möglichkeit geben, diese Inspiration zu empfangen.
Ja, das ist ja auch das Thema Loslassen immer wieder, ne? Wir hören auch immer wieder, lass mal die Gedanken los. Aber genau das heißt es ja, ne? Wirklich, wenn man sich dieses Wort Loslassen mal ganz langsam auf der Zunge zergehen lässt, dann sagt man, ja, ich lasse da was gehen. Ja, ich lasse was rausfließen aus mir und schaffe dann Platz für andere Sachen. Weil ansonsten die Denkmaschine sehr eigennützig funktioniert. Und wenn ich eben ins Uneigennützige gehe und sage, ich denke da einfach nicht mehr drüber nach. Ich bin und dann kommen mir Gedanken. Und das ist auch genau das. Jeder, glaube ich, der sich hinsetzt und sagt, doch, jetzt muss ich aber unbedingt irgendwas erfinden, ne, und muss mir irgendwie was Kreatives ausdenken. Es funktioniert nie.
Das ist mühsam.
Ja, es ist zumindest, also es nie vielleicht nicht, aber es ist zumindest super anstrengend, ne? Und es kommt nicht in der Qualität, in der es kommen könnte. Ich meine, klar, hast du irgendwann, wenn du einen Gedanken, plötzlich einen Geistesblitz hast, dass du dich dann halt hinsetzt und den ausformulierst und durchdenkst und so, das ist ja was anderes. Aber diese Zündung, wie beim Auto, ne? diesen Funken oder beim Urknall noch besser, diesen Funken einfach, um zu sagen, jetzt ist diese Idee da und ich kau sie im Kopf durch und dann, nachdem ich schon ein grobes Bild habe, dann gehe ich hin und fange an, dann Konzepte zu machen und das auszuarbeiten und so, das ist was ganz anderes. Ne? Aber das ist ja genau dieser kreative Prozess, den viele sich eben verschließen. Deswegen hast du auch, glaube ich, viele Menschen, die mich eingeschlossen. Ich hatte auch oder habe immer noch das Problem, dass ich zu viel denke, ne, und weniger fühle. Ich bin zwar ein emotionaler Mensch, aber trotzdem denke ich zu viel. Ja, und da in diesen Weg zu kommen, zu sagen, dieses kreative Potenzial einfach zu öffnen, indem ich sage, ich denke eben an nichts. Ich versuche jetzt nicht nachzudenken, wie ich dieses Problem oder diese Idee erschaffen kann oder auch dieses Thema, was wir immer wieder haben im Leben. Was will ich eigentlich machen? Mhm. Was ist eigentlich mein persönlicher Sinn? Na, wo finde ich meinen Punkt im Leben, wo ich sage, das ist genau das, was ich machen möchte. Den findest du nicht, wenn du angestrengt dir den Kopf zerbrichst. Ne?
Mhm. Ich glaube, das findet man nur, wenn man ausreichend ausprobiert hat und den Mut hat, auch die Sachen, die man ausprobiert, zu tun, umzusetzen.
Ja. Das haben leider viele, viele Menschen nicht oder nehmen sich nicht die Möglichkeit.
Ja, die Entscheidung, eben sich nicht die Möglichkeit zu nehmen, kommt ja wiederum aus einem Gedanken, der vielleicht heißt, du bleib lieber sicher unterwegs. Schau, dass du einen sicheren Job hast. Schau, dass du in eine Bank kommst oder in eine, keine Versicherung. Keine Ahnung, was meine Eltern ja damals auch gesagt haben in der Zeit, wo sie gelebt haben. Das heißt, viele unserer Nicht-Entscheidungen beruhen auf Aussagen unserer Eltern, Großeltern, Freunde, Bekannte unseres Umfeldes und wir nehmen das dann halt an und treffen dadurch keine Entscheidung. Und ich weiß ganz genau, wie ich war ja auch so auf Sicherheit aus, ich hatte die Fachschule für Elektrotechnik gemacht und dann bin ich einfach ausgestiegen, indem ich Flugbegleiter wurde. Ja, ich habe einfach was ganz anderes gemacht und ab dem Zeitpunkt habe ich auch die räumliche Distanz zu meinen Eltern gehabt, die mir dieses Gedankengut ja dauernd gegeben haben. Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Ich bin auf einmal nach Thailand gekommen. Ich weiß nicht, Bangkok habe ich besser gekannt als Österreich, also als meine Heimatstadt.
Ja.
Für mich war jeder Tempel, den ich besucht habe, das war ein Erlebnis. Ich habe alles neu erlebt, dass es anders geht. Und so habe ich den richtigen Abstand, den physischen Abstand zu den Menschen, die mir ihr Gedankengut aufstülpen wollten, geschaffen und konnte dadurch viel leichter auch andere Entscheidungen treffen. Und das ist vielleicht auch so ein wichtiger Punkt, warum manche Menschen gar nicht auskönnen aus dem Einfluss ihrer Familie, weil sie die räumliche Distanz nicht herstellen.
Ja, ja, ja.
Manchmal ist es einfach wichtig, einfach wegzuziehen aus der Stadt.
Absolut. Und wirklich auch auf eigenen Beinen zu stehen, ne?
Ja, oder dann beginnt erst das eigene Leben auf eigenen Beinen. Ja, genau. Ja.
Also wenn ich das richtig aushöre, war quasi das auch der Moment für dich, wo du vom Unbewussten ins Bewusste gegangen bist, ne?
Ja, ich habe da begonnen, für mich zu entscheiden.
Ja.
Also es war nicht so eine bewusste Handlung. Mhm. Es war das Leben, was ich mutig beschritten hatte. Mhm. Ich habe gesagt, okay, ich habe die Chance, ich werde diese Chance nützen und ich mache es jetzt einfach. Also das war der Schritt vorher, die Entscheidung vorher. Und dann die Distanz hat mich in meinem Prozess bestätigt, in diesem Freigeistprozess bestätigt. Und später, viele, viele Jahre später erst, habe ich das alles erkennen können, diesen Ablauf. Ich habe es nicht gewusst und so gemacht, sondern ich habe es später erst erkannt, dass es wichtig ist, diese räumliche Distanz zu schaffen, weil die hat mir die Möglichkeit, freier zu denken, eben gegeben.
Ja, und ich finde auch, es gibt kein größeres Geschenk, wenn man auch mit seinen Kindern sagt, geh hinaus und mach deine eigenen Erfahrungen. Weil wenn ich in meinem Alter jetzt eins gelernt habe, was nie funktioniert, sind Ratschläge. Weil genau das, jeder Geist, glaube ich, sträubt sich auch einfach dagegen. Ne? Ich hatte das vor kurzem mit Alice auch schon, das Thema, wenn deine Mutter dir sagt, geh mit dem Regenschirm raus, du wirst sonst nass. Du nimmst garantiert keinen Regenschirm mit. So, und du wirst pitchnass. Aber du hast gelernt. So, und ich finde, es ist kein größeres Geschenk, wirklich zu sagen, ich gebe dir keinen Ratschlag, ich erzähle dir vielleicht ein paar Geschichten, genau wie wir jetzt Geschichten erzählen. Und irgendjemand, der vielleicht zuhört und sagt, oh, so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Dann hast du schon den Impuls erschaffen zu sagen, ja, du hast für dich die Essenz rausgezogen und kannst jetzt schauen, wie passt das auf mich? Was kann ich daraus lernen? Wie kann ich mich da weiterentwickeln? Aber wenn du als erwachsener Mensch, einem jüngeren Mensch sagen würdest, du musst das und das und das und das und das machen, alles andere ist Käse und dann fällst du auf die Nase, genauso wie es uns ja passiert ist. Du hast ja gesagt, ne? Die Eltern haben gesagt, mach eine Banklehre, mach dies, mach das, mach irgendwas Sicheres. Es gibt keine Sicherheit. Das ist eine völlige Illusion. Also gerade in der heutigen Zeit. Es war vielleicht mal vor ein paar Jahrzehnten, dass man da irgendwas, was man in der Ausbildung gelernt hat, bis zu seinem Lebensende machen konnte. Aber die Frage ist auch, wer will das? Na, also ich werde auch immer wieder gefragt, ja, warum machst du denn? Du hast doch einen tollen Job gehabt. Warum hast du den vor 2 Jahren aufgegeben? Ja, weil ich die nicht mehr wollte. Weil ich immer gesagt habe, da muss noch mehr sein. Es kann nicht sein, dass ich mein ganzes Leben lang das Gleiche mache. Wo ist denn da der Sinn?
Absolut. Absolut.
Ich weiß doch gar nicht, was die beste Version meines Ichs sein könnte, wenn ich es nicht ausprobiere. Dass das nicht einfach ist, das ist völlig klar.
Mhm. Gerade was Kinder angeht, ja, und ich meine, ich habe ja genug. Ja, ich habe 2 mit meiner vorherigen Frau und 2 Kinder hat die Uli mit in die Beziehung genommen und eine haben wir dann noch gemeinsam gemacht. Das ist sozusagen das Kind zwischen allen anderen. Und natürlich, du wirst ja erst reif mit der Zeit. Und so haben wir auch genug Fehler gemacht in der Kindererziehung, ganz sicher. Denn du machst immer Fehler, ja. Bist du zu laut, machst du Fehler. Bist du zu leise, kann das auch ein Fehler sein. Bist du zu schnell oder zu langsam, es kann jedes Mal ein Fehler sein. Also wir werden es eh nie richtig machen, aber wir lernen dazu als Eltern. Und deswegen sind die letzten Kinder, in unserem Fall unsere Joy, das ist die Jüngste, die ist jetzt 15, die hat die meisten Freiheiten, weil wir einfach gesagt haben oder erkannt haben, das, was sie, und ich glaube, dass das auch alle anderen Kinder wollen, grundsätzlich, ist, sie wollen Verantwortung übernehmen.
Ja, ja.
Sie wollen. Und wenn wir Eltern ihnen nicht die Möglichkeit geben, dass sie Verantwortung übernehmen und ihre Erfahrung machen, ob das jetzt gut geht oder schlecht geht, es gibt kein Schlecht, es gibt immer nur Erfahrung.
Richtig.
Und das ist auch der Punkt. Und ich mache ja auch Business Coachings und Business Trainings, wo es genau um den Punkt geht, ja, ich kann das ja nicht machen. Was ist, wenn ich fehle? Was ist, wenn ich versage? Dann sage ich, es gibt kein Versagen. Es gibt nur ein Erkennen. Und so handhabe ich es halt bei der Joy auch und auch bei den anderen Kindern jetzt, dass ich sage, du, was würdest du, wenn sie sagt, Papa, ich habe da ein Problem, dann ist so eines meiner Standardantworten oder Fragen, weil ich frage dann zurück, na, was würdest du denn in dieser Situation machen?
Mhm.
Und dann sagt sie mir, was sie machen würde und dann fragt sie, soll ich das machen? Dann sage ich, das musst du entscheiden, probier es aus, dann wirst du es wissen. Das heißt, ich, natürlich, wenn es um gefährliche Sachen geht, keine Frage da, aber um so alltägliche Sachen, wo jetzt keine Gefahr in Verzug ist, ja. Soll ich mich auf den Gleisen schlafen legen? Dann werde ich sagen, das ist sicher nicht, ja.
Das ist ganz nicht klar, so eine schöne Idee. Gefährlich.
Ja. Also, natürlich, alles hat seine Grenzen. Aber grundsätzlich ist es wichtig, den Kindern das Gefühl, nicht nur das Gefühl zu geben, sondern ihnen auch Verantwortung zu geben.
Ja, ja, ja.
Und ihnen aber auch wieder Verantwortung abzunehmen, wenn wir draufkommen, dass es nicht ihre ist. Denn das ist natürlich auch so, und ich weiß, meine Großmutter und meine Mutter, da hat meine Großmutter meiner Mutter unglaublich viel Verantwortung aus ihrem Leben drüber gestülpt. Und das hat sich einfach nicht gut angefühlt und sowas macht man nicht. Das ist Missbrauch. Ja, also heute in der modernen Psychologie würden wir sagen, ja, das war eindeutig Missbrauch, aber seelischer Missbrauch. Aber früher war alles anders. Wichtig ist, dass wir erkennen, Kinder wollen Verantwortung übernehmen, weil sie es uns auch beweisen wollen, dass sie Verantwortung tragen können. Und das ist es. Und das haben wir definitiv bei der Joy auch anders gemacht. Und das ist unglaublich, wie sich diese kleine junge Dame entwickelt. Und ja, ich habe zum Beispiel zu ihr auch gesagt, da war sie 12 oder 13, habe ich gesagt, du Joy, was würdest du machen, wenn wir mit dem Auto fahren, mir wird schlecht, ich habe vielleicht einen Herzinfarkt oder sowas ähnliches. Du wirst ja nicht wissen, was es ist, was ich habe, aber mir geht es so schlecht, dass ich nicht mehr fahren kann. Wir sind irgendwo auf einer Landstraße. Was würdest du machen? Und sie hat gesagt, ich würde sofort mit dem Auto ins nächste Spital fahren.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, das finde ich cool, aber kannst du überhaupt Auto fahren? Und sie hat gesagt, noch nicht. Du musst es mir jetzt lernen. Und so habe ich hier mit 12 Jahren Autofahren gelernt. Wir sind dann über in hintere Gassen in der Siedlung, wo niemand ist, sind wir gefahren und mittlerweile, sie kann einfach Auto fahren. Was mir wiederum ein gutes Gefühl gibt, ich meine, ich habe keine Angst, dass mit mir was ist, aber es gibt mir einfach ein gutes Gefühl. Es kann ja auch jemand anderen was passieren und sie hat dann die Möglichkeit, rettende Maßnahmen zu treffen. Weißt du, was
ja,
ich meine?
Ja, absolut.
Aber das Schöne ist, was sie von mir bekommen hat, ist nicht nur Wissen, sondern das Vertrauen.
Ja, das ist das Größte.
Das ist das Größte und so bin ich halt. Und deswegen sagt sie auch immer wieder, Papa, du bist der beste Papa. Aber das sagt eh jede Tochter, hoffentlich zu ihrem Vater, ja. Aber es ist einfach, wir haben so ein cooles Verhältnis. Ich würde es gar nicht ein väterliches Verhältnis sagen.
Hm.
Wir haben ein freundschaftliches Verhältnis.
Ja, ja. Das finde ich auch ganz wichtig. Ich habe das mit Felix auch gemacht. Felix ist ja auch ein ganz großer Autonarre halt, ne? Das erste Wort war nicht Mama, Papa, sondern ich glaube Toyota und Mercedes. Und da ist auch so, dass am irgendwann sind wir mit meinem Wagen gefahren und er meinte, kann ich nicht auch mal fahren? Ich sag, ja, kannst du. Wie? Ja, aber nicht jetzt, oder? Ich so, doch, klar, wir sind fast zu Hause, wir sind hier Landstraße, das ist kein Problem. Komm mal her, ist das Einzige, was halt nicht geht, du kannst halt kein Gas geben, weil du noch nicht unten an die Pedale kommst. Ne? Erst Oder war da noch Sechser zu dem Zeitpunkt, obwohl er schon relativ groß war, aber er kam halt nicht dran. Oder konnte halt dann zumindest nichts mehr sehen, also eins von beiden. Also das heißt, er hat bei mir auf dem Schoß gesessen. Ich habe dann halt Gas gegeben und gebremst. Und er hat gelenkt. Na, und
das ist das Größte für die Kinder.
Der ist so gewachsen da dran, ne, und fand das so toll. Und ich finde auch, jetzt, wenn man da verantwortungsbewusst, natürlich fährt man nicht auf der Autobahn mit ihm, keine Frage. Und das ist genau wie mit bei dir, wo du sagst, naja, auf den Bahnschienenzelten ist nicht so eine tolle Idee. Aber solche Dinge, da wachsen die Kids einfach unheimlich dran. Ne? Und die haben nachher ein Lächeln im Gesicht, das geht vom einem Ohr bis zum anderen. Ne? Mhm. Und das ist es schon wirklich wert, wirklich zu sagen, du hast deine Freiheiten, ne? Und kannst das wirklich machen. Wir vertrauen dir da einfach.
Ja, und darin unterscheiden sich, glaube ich, auch Männer von Frauen sehr. Denn wir Männer riskieren mehr, wir trauen uns weiter raus, weil wir über viele Sachen gar nicht so sehr nachdenken wie die Frauen. Frauen würden sagen, was ist, wenn die Polizei kommt? Was ist, wenn ein Hund drüber läuft? Was ist, wenn? Und hast du überhaupt nachgedacht, was du tust? Natürlich nicht, nein. Eine Frau würde das wahrscheinlich gar nicht machen, weil sie zu viel nachdenkt darüber. Und deswegen, jetzt sind wir eigentlich wieder beim Anfang unseres Gesprächs,
genau.
Ist das Männer- und Frauenbild, in manchen Ebenen sind wir so derartig unterschiedlich.
Ja.
Und ich hab diesen Unterschied erkannt zwischen Uli und mir, jetzt diesen tieferen Unterschied, der Frau sein und Mann sein ausmacht. Und ich habe irgendwann beschlossen, dass ich von meiner Frau lerne.
Genau.
Und dieses Lernen bezieht sich darauf, wie sie in bestimmten Situationen reagiert. Denn ich reagiere als Mann sehr männlich und oft sehr plump, mit wenig Denken, mit Soforthandeln. Also so auf die Art, jemand kommt auf Besuch, den ich nicht kenne, ich mache die Tür auf, nehme die Schrotflinte, schieße ihn über den Haufen, gehe hin und sage, was willst du? Ja, so sind meistens Männer, ja. Frauen sind ganz anders. Die sehen, jemand kommt rein, die kennt nicht und ist schon freudig und sagt, vielleicht bringt er mir, vielleicht habe ich was gewonnen oder vielleicht ist es eine Firma, die mir eine neue Fassade schenken will oder keine Ahnung, was auch immer. Ja. Also Frauen sind vom Denken her ganz anders. Meistens, also man darf es nicht, man muss relativieren, ja. Also und ich habe versucht, von ihr zu lernen. Nämlich, wie handelt sie in Situationen, wo ich ganz anders handle? Und das ist total spannend. Und ich glaube, um Männer näher zu ihrer Frau zu bringen, müssen Männer einfach lernen, dass sie sich diesen anderen Wesen, Frau, viel mehr öffnen und sie mehr als das betrachten, was sie sind. Sie sind unsere Göttinnen.
Schöner kann man es nicht sagen, Vijay. Beste Abschlussworte, die man haben kann. Ich danke dir von ganzem Herzen. Es war richtig toll mit dir.
Vielen Dank. Danke, dass du mich eingeladen hast.
Ja, ich bin immer noch ganz geflasht von unserem wundervollen Gespräch. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder.
Ja, vielen Dank. Auch dir alles Liebe.
Tschüss. Ciao, Vijay. Ciao.
Tschüss.